Wir schreiben das Jahr 1923. Die Deutsche Linke steckt nach dem Schrecken des Ersten Weltkrieges in einer tiefen Sinnkrise.
Es gab nach dem Ersten Weltkrieg die Zurückführung der deutschen Wirtschaft von der Kriegswirtschaft in eine normale Zivilwirtschaft. Und die Idee war, dass das eigentlich dazu führen könnte, die Wirtschaft zu sozialisieren, also die kriegstreibende Wirtschaft, Kohle, Stahl, Eisen, Rüstung. Und dieses Sozialisierungsprojekt ist gescheitert.
Dieses Scheitern der Linke sollte an der marxistischen Arbeitswoche diskutiert werden. Diese fand über Pfingsten im Jahr 1923 im deutschen Thüringen statt. Das Ziel, sich auf eine undogmatische und parteiunabhängige Weise mit dem Marxismus auseinanderzusetzen. Zu dieser marxistischen Arbeitswoche lud das Institut für Sozialforschung ein. Dies wurde im selben Jahr in Frankfurt gegründet und ist als Frankfurter Schule bekannt. Die Frankfurter Schule befasst sich mit der sogenannten kritischen Theorie. Die kritische Theorie verband Elemente des Marxismus mit der Psychoanalyse und stellte damit den Anspruch, den Menschen und auch die gesellschaftlichen Zustände zum Besseren hin verändern zu wollen. Das zeigt sich zum Beispiel im Text «Kritische Theorie und traditionelle Theorie» des Philosophen Max Horkheimer, der das Institut lange leitete.
Die kritische Theorie erklärt, es muss nicht so sein. Die Menschen können das Sein ändern. Die Umstände dafür sind jetzt vorhanden.
Diese Zeilen stammen aus dem Jahr 1937. Hitler ist in Deutschland bereits an der Macht. Der autoritäre Nationalsozialismus hat die deutsche Gesellschaft fest im Griff. Doch wieso beteiligen sich Individuen überhaupt am Nationalsozialismus? Dies war eine zentrale Frage der frühen kritischen Theorie.
Das war eine wichtige Überlegung, dass der Nationalsozialismus rassistisch ist, aggressiv, ja, kriegsfördernd, also eigentlich den Interessen von Menschen entgegensteht.
Die Frankfurter Schule vertrat linke bis marxistische Positionen. Viele ihrer Denker stammten aus jüdischen Familien. Das war natürlich nicht gern gesehen im nationalsozialistischen Deutschland der 1930er Jahre. Im Frühjahr 1933, also vor 90 Jahren, löste die Gestapo das Institut für Sozialforschung wegen staatsfeindlicher Bestrebungen auf.
Das Institut wurde dann eben über Genf und Amsterdam und Paris in mehreren Schritten, ja, also dann nach New York verlagert. Ja, also es gab dann Zweigstellen weiterhin in Genf, in Paris. Und dann wurde eben, wenn man so will, das Institut in New York an der Columbia University angesiedelt.
Diese Konfrontation mit dem Nationalsozialismus hatte die kritische Theorie aber auch inhaltlich geprägt. 1947 bringen Theodor Adorno und Max Horkheimer das Werk Dialektik der Aufklärung heraus. Darin befassen sie sich mit der Frage, wie es in der scheinbar so aufgeklärten Neuzeit zu einem so grausamen Verbrechen wie der Shoah kommen konnte.
Das Buch ist ja geprägt von einer sehr grundsätzlichen Überlegung. Die moderne bürgerliche Aufklärung ist gescheitert. Also der Nationalsozialismus geschieht nicht von außen, sondern ist das Ergebnis einer inneren Entwicklung der europäischen Zivilisationsgeschichte. In den besten Universitäten der Welt, also den deutschen Universitäten, entwickeln sich Wissenschaftler, die bereitwillig Antisemitismus lehren, die bereitwillig Rasseforschung machen, ja, also Kopfform vermessen. Und aus der Sicht von Horkheimer und Adorno ist das ein Hinweis auf ein grundlegendes Scheitern der Aufklärung auf der Spitze wissenschaftlicher Entwicklung.
Die Dialektik der Aufklärung ist ein komplexes, ein vielschichtiges Werk und sprachlich sehr schwer zugänglich. Trotzdem wurde es zu einem der berühmtesten Werke der kritischen Theorie. Anfangs der 1950er Jahre kehrte das Institut für Sozialforschung aus dem Exil zurück und schlug in Frankfurt erneut Wurzeln. Diese Rückwanderung war von der Hoffnung motiviert, an der geistigen Entnazifizierung in Deutschland mitzuwirken. Ein Fokus, die Kritik am gesellschaftlichen Fortschrittsbegriff, wie hier im Radiogespräch zwischen Theodor Adorno und Arnold Gehlem aus dem Jahr 1965.
Darin würden wir sogar übereinstimmen, dass der Fortschritt, soweit man von einem solchen bis heute reden kann, wesentlich ein Fortschritt in den Techniken der Naturbeherrschung und in den Kenntnissen zur Naturbeherrschung liegt. Das heißt also, dass er, wenn man so will, ein partikularer Fortschritt ist, der aber keineswegs bedeutet, dass die Menschheit dabei ihrer selbst mächtig geworden ist, dass die Menschheit mündig geworden ist. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass der Fortschritt noch gar kein wirklicher ist, das heißt, dass er in jeder Sekunde gekoppelt ist mit der Möglichkeit der totalen Katastrophe.
Die Möglichkeit der totalen Katastrophe, diese Worte wirken angesichts der momentanen Krisensituation aktuell. Klimakrise, Krieg, Pandemie. Kann da die frühe kritische Theorie helfen, diese Krisenmomente besser zu verstehen? Alex Demirovic bejaht.
Das heißt, die Folgen der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung, der ökologischen Entwicklung, der politischen Entwicklung sind so dramatisch, ja, dass in der Financial Times einer der Journalisten sagt, der Kapitalismus ist am Ende. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das 2009 gesagt, der Kapitalismus ist am Ende. Aber wir tun so, als ginge es weiter. Und das war ja die Erfahrung der älteren kritischen Theorie. Die Aufklärung ist gescheitert.
Diese enorme Krisendynamik lässt sich also besser verstehen mit Hilfe der frühen kritischen Theorie. Der Grundstein für diese frühe kritische Theorie wurde vor 100 Jahren gelegt, bei der ersten marxistischen Arbeitswoche. Damals als Reaktion auf eine krisengeprägte Zeit. Die Aura dieser kritischen Theorie strahlt aber bis in die Gegenwart.